Und dann würde ich jetzt auch gleich überleiten, dann sind wir nämlich fast wieder in der Zeit, zu unserem Panel, das Herr Frey ja schon sozusagen mit seinem Vortrag eingeleitet hat und mit dem wir uns jetzt noch mal ein bisschen gründlicher mit dem Thema gefälscht oder wahr können Desinformation und Manipulation in der Berichterstattung verhindert werden und wie groß ist denn eigentlich das Problem beschäftigen wollen. Ich darf jetzt das Panel zu mir bitten. Herr Dauderstedt hatte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja schon vorgestellt. Frau Rösner von den Grünen, Frau Hirschel von der Piratenpartei, Patrick Gensing vom Faktenfinder und Siegfried Schneider von der Landesanstalt Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, wie es ganz genau heißt. Nehmen Sie Platz, wo Sie mögen. Ich bleibe mal hier außen. Wir sind ja in dem Sinne jetzt kein in irgendeiner Weise mittig geteiltes, kontroverses Panel. Frau Rösner ist offensichtlich in dringenden... Abgängig wird aber gleich sicherlich wieder bei uns sein. Da ist sie, wunderbar.
Tut mir leid.
Ja, es ist noch nichts passiert. Herr Dauderstedt hat schon gesagt, wir hätten mit Korrektiv gerne auch eine zweite Truppe hier repräsentiert gehabt, die eben auch mit ganz konkretem Fact-Checking und durchaus ja auch spektakulären Ankündigungen dort mit Facebook oder für Facebook zu arbeiten angetreten ist, Ihnen hier präsentiert. Die können leider nicht bei uns sein, aber wir haben den Faktenfinder der ARD oder von ARD aktuell, Patrick Gensing, vielleicht mal zur Einstimmung ein kleiner Werkstattbericht. Wie arbeiten Sie? Was ist so ja das große Neue an dieser Art von Arbeiten? Denn auch das hat Peter Frey ja gesagt, Fakten zu checken, Nachrichten zu überprüfen, auch zum Beispiel die Seriosität von Bildern, das ist ja eigentlich klassisches journalistisches Handwerk. Das hat es schon immer gegeben. Was ist jetzt das Neue, das Besondere?
Was das Handwerk angeht, kann ich jetzt leider gar nicht die revolutionären Erkenntnisse liefern. Das ist tatsächlich klassische journalistische Arbeit, die wir betreiben. Wir konzentrieren uns allerdings auf etwas andere Quellen. Also während wir bei der Tagesschau, bei der Auswahl der Quellen natürlich sehr genau darauf achten, ist das auf jeden Fall eine seriöse Quelle, ist das eine glaubwürdige Quelle, achten wir darauf, ist das eine unseriöse Quelle. Das heißt, dass wir sozusagen das Prinzip auf den Kopf stellen und danach schauen, welche Quellen verbreiten denn gerade Nachrichten, die möglicherweise gezielt in die Welt gesetzt werden, um Desinformationen zu betreiben, um Kampagnen zu setzen. Das schauen wir uns an. Das findet man auch sehr leicht. Die große Frage ist dann, sind diese jeweiligen gezielten Falschmeldungen so relevant, dass wir sie auch wirklich thematisieren bei uns und widerlegen. Und daran haben wir in den vergangenen Monaten gearbeitet. Und ein Wort zu dem Referat von dem Vortrag von Herrn Frey. Ich würde seine Bilanz da nicht ganz teilen, was den Wahlkampf angeht. Meiner Ansicht nach gab es schon eine ganze Menge gezielte Falschmeldungen. Ich glaube, wir haben uns schon an einiges gewöhnt. Es ist tatsächlich richtig, dass in den ganz großen Medien, ARD, ZDF, öffentlich-rechtlich, qualitativ hochwertig, da laufen jetzt nicht die ganze Zeit gezielte Falschmeldungen. Aber alleine im TV-Duell beispielsweise hatte der Sat.1-Moderator Martin Schulz mit einem Zitat konfrontiert, das grob irreführend war, das zuvor in den sozialen Medien schon die ganze Zeit kursiert ist. Und das hat es dann bis in dieses TV-Duell geschafft. Das sind einzelne Fälle. Aber das ist durchaus, ja, das findet man. Und wir haben auch zum Beispiel sehr, sehr stark beobachtet, direkt vor der Wahl, Social-Bot-Aktivitäten, ganz massiv. Es ist eben immer die Frage, wenn von den Medien die Rede ist, das ist viel zu pauschal, wir müssen differenzieren. Es gibt öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es gibt Fernsehen, es gibt Hörfunk und es gibt das wachsende Segment, was die anderen Medien nicht ersetzt, aber ein wachsendes Segment von Social Media, wo der Konsument nicht nur mehr Konsument ist, sondern auch selbst wieder zum Absender wird. Und dort ist dieses Phänomen deutlich ausgeprägter. Also das muss man eben auch sehen und das hat im Wahlkampf eine große Rolle gespielt. Damit haben wir uns beschäftigt. 4 Leute waren wir jeden Tag und wir hätten mehr Leute brauchen können.
Was ist denn, Sie haben gesagt, wir hätten mehr Leute brauchen können. Was ist denn überhaupt leistbar? Ich stelle mir das so vor, Sie haben es ja gerade schon erzählt, es ist so ein bisschen die Umkehr. Das heißt, Sie suchen de facto vielleicht nicht die Nadel im Heuhaufen, aber das Haar in der Suppe sozusagen. Macht man sich da auch irgendwann Gedanken, dass man sagt, oh, wenn ich das jetzt aber hochziehe, verschaffe ich dem vielleicht sogar noch Aufmerksamkeit. Ich werde geadelt dadurch, dass ich im Faktenfinder sozusagen als Fake News entlarvt werde. Wenn wir jetzt mal, das war ja auch eine These von Herrn Frey, davon ausgehen, dass es die berühmten Filterbubbles oder andere Hallräume gibt, in die man gar nicht mehr reinkommt, weil da sowieso die selbstreferenziell auf sich selbst Vertrauenden drin sitzen, die sich dann sogar noch auf die Schenkel klopfen und sagen, super, das ist doch sogar eigentlich noch eine Auszeichnung.
Also die Gefahr besteht selbstverständlich, ganz klar. Man kann Sachen hochziehen, die vorher gar nicht relevant waren. Deswegen ist die Frage, wie man ein Thema anpackt. Wie erzähle ich etwas? Greife ich nur diese Fake News auf und gebe sie wieder und sage, das stimmt nicht? Oder erkläre ich, was für Mechanismen stecken dahinter? Wer ist der Absender? Warum wird das geteilt? Wie kann ich selbst als Konsument, als Nutzer, als Zuschauer sowas erkennen? Denn darum geht es ganz zentral auch. Auch, dass die Zuschauer haben auch eine wachsende Verantwortung. Das liegt nicht nur bei uns, sondern es liegt auch bei den Konsumenten. Und ich glaube, dass die Strategie, einfach zu sagen, das ist alles irrelevant, das ist meiner Ansicht nach die falsche Strategie. Also zum Beispiel das Phänomen Hassinhalte im Netz. Das gibt es nicht erst seit 3 oder 4 Jahren, sondern das gibt es seit 10 bis 15 Jahren. Und das hat die große Öffentlichkeit lange Jahre nicht wahrgenommen, weil es meistens erstmal nur Randgruppen betroffen waren. Und erst später, als man gemerkt hat, okay, das betrifft auch uns, das betrifft auch Medien, das betrifft auch etablierte Politiker, wurde dieses Problem erst wahrgenommen. Das heißt, wenn man etwas ignoriert, wenn man es einfach laufen lässt, wenn man da ein Vakuum entstehen lässt, dann breitet sich das aus. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach wichtig, dem zu widersprechen, auch wenn ich nicht jeden einzelnen Menschen erreichen werde, der mir sowieso nicht glauben will.
Eine andere These, da würde ich jetzt Herrn Schneider gerne mit ins Boot holen, ist, wir sollten aber die Kirche im Dorf lassen. Fake News hat es schon immer gegeben. Auch Herr Dauderstedt in seiner Eingangsbegrüßung ja gesagt, es ist nicht ein ganz neues Phänomen unserer Zeit. Wie stehen Sie zu der These, dass das Ganze trotz allem eine doch eher überhitzte Diskussion ist? Auch Herr Frey hat ja ein bisschen zu Gelassenheit gemahnt.
Ich würde mal sagen, es ist nicht Anlass zur Hysterie. Also Gelassenheit halte ich fürs falsche Wort, denn wie Sie schon gesagt haben, es ist ein Phänomen. Hate Speech wird in unserer Kommission für Jugendmedienschutz immer schon ein Thema. Es ist auch strafbewehrt. Also da muss man auch klar die Grenze setzen, was etwas problematisch war, dass man in der politischen Debatte Hate Speech und Fake News ineinander vermischt hat und diskutiert hat und gar nicht mehr genau gewusst hat, worüber spricht man letztendlich. Also Hate Speech ist leichter zu analysieren, auch dem nachzugehen, als Fake News. Also im Fake News ist ja immer auch das Thema, wo ist dann die Grenze von Meinungsfreiheit und wo bin ich mit drin. Also Entwarnung geben wir gar nicht. Wir haben als Medienanstalten sehr intensiv und befassen uns nach wie vor intensiv damit, haben eine Reihe von Studien in Auftrag gegeben, wollen wissen, wie ist überhaupt quantitativ die Nutzung der sozialen Medien, wie ist der Unterschied bei den, sage ich mal jetzt 50 plus und bei den 14 bis 29-Jährigen, welche Entwicklungen kommen uns bei der Informationsaufnahme einfach entgegen, welche Bedeutung hat Fernsehen, welche Bedeutung haben soziale Medien, wie wird eine Nachricht in den sozialen Medien von den unterschiedlichen Altersstufen aufgenommen. Da müsste ich wahrscheinlich auch noch stärker nachforschen, wie ist das mit Bildungsstand, wie ist es mit sozialer Herkunft und. Also es ist noch ein weites Feld, wo wir zunächst mal Grundlagen auch brauchen, um angemessen auch reagieren zu können. Wir haben kurz vor der Bundestagswahl mit der Datenspende auch versucht, mit Frau Professor Zweig am Beispiel Google mal zu schauen, sind Suchergebnisse personalisiert, dass man sagt, er lebt schon in einer bestimmten Bubble, weil er vorher das alles gesucht hat, kriegt er andere Nachrichten in den 1 bis 10 Suchergebnissen, als wenn er vielleicht eine andere politische Meinung hat, weil er andere Suchanfragen schon gestellt hat. Da scheint es zu sein, dass das Thema nicht so groß ist. Aber auch hier müssen wir weiter forschen und nachgehen, welche Entwicklungen kommen da auf uns zu.
Welche Rolle kommt da den Landesmedienanstalten zu? Sie haben ja schon das eine gesagt, Sie versuchen Grundlagen zu machen. Sie haben in Bayern dieses ganz praktische Modell angestoßen. Ist da noch mehr geplant?
Also es war jetzt nicht in Bayern, sondern das haben die Medienanstalten insgesamt gemacht. Auch die Kollegen in Nordrhein-Westfalen haben mit der Frau Professor Stark ein Thema gemacht. Wir haben im HBI eine Untersuchung machen lassen. Also wir versuchen schon aus verschiedenen Bereichen und Blickwinkeln hier Informationen zusammenzutragen, um letztlich das Thema Vielfalt, das ist unser erster Punkt, und das Thema Vielfalt auch garantieren zu können. Und wenn Sie sagen, was sind neue Entwicklungen, wie wir uns wünschen, ist, dass die Telemedienaufsicht, wie es so schön heißt, dass sie in allen Ländern auch bei den Medienanstalten ist, weil nur so können wir auch gemeinschaftlich vorgehen. Macht ja keinen Sinn, wenn in Bayern wer anders zuständig ist wie in Niedersachsen oder in dem nächsten Land wieder jemand. Was für uns sehr gut ist im Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ist der Ansprechpartner in sozialen Medien, dass man sich überhaupt an jemanden wenden kann. Das war immer das Problem am Beispiel YouTube oder anderer, dass man keinen Adressaten hat. Also man kann etwas beanstanden, wem schicke ich das nach Mountain View oder nach Irland oder in Hamburg sitzt einer oder in Berlin ist auch vielleicht einer, aber ich kann nicht rechtssicher jemand etwas zustellen. Also auch das sind wichtige Bereiche, wo wir reagieren müssen. Aber wir werden den großen Wurf und morgen, Frau Rösner, haben Sie den Vorschlag und dann ist alles geregelt, werden wir in dem Bereich sicher nicht hinbekommen.
Tabea Rösner, ja, was kann die Politik tun, was muss die Politik tun?
Ja, das ist ja nicht so einfach. Wenn es so einfach wäre und ich die Lösung jetzt präsentieren könnte. Einmal muss ich mich entschuldigen, dass ich zu spät gekommen bin, aber ich bin eben gerückt worden. Und das hat auch mit der Thematik zu tun, nämlich mit den unterschiedlichen Wahrheiten, die wir selber empfinden und fühlen. Ja? Also wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, was sind denn eigentlich die Fakten der Themen, die zum Beispiel beim Öffentlich-Rechtlichen oder jetzt speziell beim ZDF gesendet wurden, haben wir vielleicht eine andere Wahrnehmung und müssen das dann auch abgleichen. Dann ist aber auch die Frage, wie nehme ich eigentlich wahr? Und wenn ich dann sage, mich hat ein ZDF-Moderator selber darauf angesprochen oder hat das einführend gesagt, dass das Thema Pflege keine Rolle gespielt habe, ja, und ich ihm den Ball nur zurückgespielt habe, merkt man auch schon da, dass die Wahrnehmung eine unterschiedliche ist. Ja? Also das ist alles, glaube ich, das macht es nicht einfacher. Also wir haben in der letzten Wahlperiode sehr heftig darüber diskutiert, wie gehen wir mit den unterschiedlichen Instrumenten oder den unterschiedlichen Phänomenen um. Und Hate Speech, glaube ich, ist etwas, was eben sehr stark vermischt wurde mit Fake News, wobei eben manche Fake News mit Hate Speech auch kombiniert werden. Und wir dann auch noch die Social Bots haben, die das Ganze verstärken. Und das macht das Ganze natürlich noch schwieriger, weil Social Bots jetzt auch nicht so per se erkennbar sind. Die verbreiten aber und sie sorgen eben für eine Stimmung, die gesellschaftliche Stimmung ja in irgendeiner Weise doch beeinflusst, wenn man sieht, wie dann Wahlergebnisse beispielsweise zustande kommen. Und da muss man sich schon fragen, wie gehen wir mit diesen Phänomenen um? Also ich finde das super, dass es diese Faktenfinder gibt und die unterschiedlichen Rechercheeinheiten. Facebook hat sich ja auch im Wahlkampf jetzt ein bisschen anders aufgestellt als im US-Wahlkampf. Das finde ich grundsätzlich auch positiv und wir müssen überlegen, wo gibt es denn da auch eine Aufsicht, aber wir haben immer noch nicht das grundsätzliche Problem geklärt. Was sind denn die sozialen Netzwerke eigentlich? Sind sie Medien, sind sie keine Medien, sind sie Rundfunk? Wer kontrolliert sie eigentlich? Und die Landesmedienanstalten sind da ja, was das Publizistische angeht, eingeschränkt. Ja? Der Rundfunkstaatsvertrag sieht das nämlich genau nicht vor. Das könnte man beispielsweise ändern, um die Landesmedienanstalten als Aufsichtsbehörden zu implementieren. Aber es ist natürlich immer die Frage von Meinungsfreiheit. Wie stark ist es eingebunden in eine Meinung, wenn falsche Behauptungen oder Desinformationen verbreitet werden oder nicht? Und die Gefahr von Zensur oder von Overblocking, haben wir jetzt auch diskutiert im Rahmen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, ist natürlich da gegeben und da muss man Mechanismen oder Instrumente entwickeln von der regulierten Selbstregulierung, dass die Netzwerke beispielsweise gemeinsam einen Topf finanzieren, dass sie möglicherweise Nachrichten oder bestimmte Meinungsbeiträge, wo falsche Behauptungen drin sind, mit Gegendarstellungen weiter verbreiten. Also löschen, glaube ich, ist da nicht sinnvoll, weil dann gleich wieder der Vorwurf kommt, dass zensiert werden müsste. Also das sind alles so Überlegungen, aber die Patentlösung haben wir dafür natürlich noch nicht. Social Bots, glaube ich, ist nochmal etwas, was besonders schwierig ist. Wir fordern ja eine Transparenz, aber das ist natürlich nicht so einfach, weil Social Bots ja genau so eingesetzt werden, dass es nicht transparent sein soll. Ja, und es auch nicht immer einfach ist zu identifizieren, sind das jetzt Social Bots, die da eingesetzt werden oder nicht.
Frau Hirschel, die Piratenpartei warnt ja davor, hier auch sozusagen das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, also Zensur Vorschub zu leisten. Was wäre denn Ihr Ansatz, um einer Problemlösung nahe zu kommen?
Um mal einzusteigen, muss ich sagen, ich bin schockiert, dass ich leider recht hatte, welche Richtung sich die gesamte Diskussion bewegt und welche Hilflosigkeit das ausstrahlt. Ich habe mir mal den Gag gemacht, habe einfach mal einen Stift gezückt. Der Ton wird rauer in jeder Diskussion, das ist uns bekannt. Und man kann Populismus nicht sagen, ohne das Wort Trump in den Mund zu nehmen. Wir können aktuell Berichterstattung nicht sagen, ohne das Wort mit drei Buchstaben im Mund zu nehmen. Den ganzen Wahlkampf über habe ich es vermieden, das Wort AfD zu sagen, weil ich das einfach nicht wollte. Aber wenn Ihnen der Vortrag von Herrn Dr. Frey was aufgefallen ist, einmal kam das Wort Union, einmal SPD, einmal FDP und insgesamt 24 Mal AfD, 8 Mal indirekt diese Partei und einzelne Politiker wurden nochmal 4 Mal erwähnt. Wir haben einen virtuellen Schatten rechter Ideologien und Hass, der über allem schwebt und jegliche Diskussion in eine Richtung bewegt, die an sich die Diskussion nicht nur tötet, sondern alle tatsächlich, wie es auch Herr Gauland wollte, vor sich hertreibt. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich konstruktiv miteinander reden und so soll auch die Berichterstattung sein. Es hat mich sehr gefreut, als die 3 Thesen dann kamen, weil witzigerweise stehen die tatsächlich sogar in dieser Reihenfolge bei unserem Wahlprogramm. Selbstbewusste Beobachter, nicht Akteure soll die Presse sein, kann ich voll unterschreiben. Richtig. Vorsicht eben bei den politischen Einordnungen. Dann haben wir die Transparenz der Arbeitsweise. Kann ich voll unterschreiben? Sage ich, jawohl, Transparenz fordern wir ständig. Die bessere Medienkompetenz, die bereits in der Schule ansetzen muss, dass wir eben auch lernen, wie können wir selber einschätzen, wie Quellen zu bewerten sind. Wir müssen Verständnis nicht unbedingt zeigen, aber neutral Bericht erstatten. Aber jetzt kommt der große Aber. Er kommt zu ganz anderen Schlussfolgerungen, als wir Piraten daraus kommen. Wenn das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hier ständig gelobt wird, bekomme ich als Datenschützerin das kalte Grausen. Natürlich bekommen wir einen Ansprechpartner, dem wir uns wenden können. Das ist schön, aber nur ein Ansprechpartner, der dafür sorgt, dass Nachrichten verschwinden. Was passiert, wenn eine Nachricht von mir weg ist? Der Ansprechpartner ist dafür nämlich gar nicht zuständig. Es gab wieder einen schönen Artikel diese Woche, der das Ganze auch mal aufgeführt hat. Wer schützt mich denn davor, dass meine Nachrichten dann nicht kommen? Oder anderes Beispiel zum Nachdenken. Wer sagt, wer etwas sagen darf und wer nicht? Ich nehme, weil ich sie sehr respektiere, den Fall von Frau Dunja Hayali, die sehr böse beleidigt wurde. Nicht in der Berichterstattung, aber in der Kommentierung, die mit derselben Art und Weise geantwortet hat. Ihr Kommentar wurde ebenso gelöscht wie der erste. Daraufhin hat sie sich beschwert, Facebook hat sich entschuldigt und ihren Kommentar wieder online gestellt. Und in diesem Moment sage ich, Moment, wer entscheidet denn, wer Hate Speech machen darf und wer nicht? Und ich sage Ihnen, das ist ganz einfach. Es gibt kein Hate Speech. Hate Speech ist ein Kunstwort, das nur daraus entstanden ist, dass wir uns den Populismus aufdiktieren lassen. Wir haben klare rechtliche Rahmenbedingungen. Ist es eine Beleidigung, dann kann sie belangt werden. Ist es keine, einfach nur eine Äußerung, die uns nicht gefällt, dann muss es bleiben. Wir dürfen uns nicht in diese Schiene bringen lassen, den Populismus, der aus Amerika rüberschwappt, uns aufdiktieren zu lassen. Es ist ganz gefährlich, wenn die Medien vergessen, welches moralische Instanz sie letztendlich sind. Wenn es von der dpa kommt, von ARD und ZDF, erwarte ich als Bürger, das ist so durchrecherchiert, ich kann mich blind drauf verlassen. Wirklich blind drauf verlassen. Aber es funktioniert leider nicht immer. Es gibt Fehler. Wir hatten wirklich diese, was als Fake News Riesen durch die Medien ging. Woolworth verkauft keine Weihnachtsschmuck mehr, weil so viele Muslime hier sind. Es war falsch. Aber das Plakat existierte. Warum? Fokus verwies auf die Bild, die verwies auf die nächste Medienagentur, bis wir einen Zirkelschluss hatten. Jeder hat sich als Primärquelle dargestellt und hat nicht gesagt, wir wissen nicht, wo es herstammt. Letztendlich hat sich der Betroffene, Woolworths, selber zu Wort gemeldet und gesagt, Moment, wir tun das immer an die kleinen Filialen, wenn es sich nicht mehr verkauft. Das ist ein gängiges Verfahren. Aber schon war die Nachricht in der Welt und jeder hat es geglaubt, weil es von den Großen eben aufgenommen worden sind. Und das ist dann der Punkt, wo eine Diskussion nicht mehr sachlich ist, nicht mehr fachlich ist, wo Menschen nicht mehr miteinander reden. Und dann hat derjenige, der den Hass streut, eigentlich genau das geschafft, was er möchte. Es wird nur noch über dieses Thema geredet. Es wird auf einem Niveau geredet, das wir niemals haben wollten. Und die gesamte Diskussion, die eigentlich ursprünglich geplant war, ist kaputt. Und dann suchen wir panisch und hilflos nach Lösungen, wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wir suchen nach Lösungen, die Meinungen einfach nur sperrt. Die schlimmsten Lösungen habe ich mal zusammengestellt, in aller Kürze. Suchmaschinen sollen öffentlich-rechtliche Inhalte zuerst anzeigen vor allen anderen. Na gut, dann schreiben wir auch noch vor, was die bessere Nachricht ist. Weil wo verstecke ich was besser als auf Seite 10 der Google-Ergebnisse? Dann habe ich noch was. Netzsperren gegen staatliche Propaganda, wer auch immer definiert, was das sein soll. Ja, das waren CDU-Bundespolitiker. SPD-Landeschef Ralf Stegner wollte Klarnamen bei jeglichen politischen Statements, die im Netz veröffentlicht werden. Das sage ich Glückwunsch. In der Zukunft kann ich dann mit meiner Ausweiskarte das noch definieren, dass es wirklich ich bin, dass es nachvollziehbar ist. Und dann werden wir noch fordern, dass wir Social Bots dann vielleicht auch noch kennzeichnen sollen. Dann ist es einfach technisch sinnfrei. Und als letzten Punkt noch das Thema Streaming. Da müssen wir sehr viel tun. Sie haben es ja gerade angesprochen. Da fallen viele Leute drunter, die gar keine Medienanstalt sind. Die ganzen Gamer, die online spielen, wo andere zuschauen über YouTube, die fallen plötzlich unter diesen Rundfunkvertrag. Das können die niemals leisten. Sowas muss man angehen. Das sind moderne Themen und das gefährdet letztendlich die Berichterstattung. Nicht das Netz. Das Netz macht Teilhabe möglich, aber wir müssen es eben richtig machen.
Herr Gensing, das war natürlich jetzt auch ein bisschen was gegen, oder nicht gegen, aber Beispiele auch aus Ihrem Bereich. Teilen Sie das? Ist das?
Ich fühle mich, muss ich zugeben, nicht direkt angesprochen. Also was die Gesetzeslage angeht, sehe ich das ähnlich. Ich glaube, dass es klare Gesetze gibt, was eben Volksverhetzung angeht, Beleidigung. Man braucht sich eigentlich nur zu überlegen, wenn ich etwas auf der Straße zu jemandem sage, jemanden beleidige, verbal angreife, das ist nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt, nicht auf der Straße und damit meiner Ansicht nach auch nicht im Netz. Ich glaube, ganz so einfach ist es aber trotzdem nicht, denn die Frage nach der Haftbarkeit stellt sich einfach. Wir haben mit Facebook und Twitter und anderen Netzwerken schon Akteure, die einfach nicht transparent arbeiten und die eine riesige öffentliche Bedeutung inzwischen haben. Also ein Teil des öffentlichen Diskurses hat sich komplett in private Umfelder verlagert. Und das ist schon ein Problem. Also das finde ich schon ein großes Problem. Nicht so ganz mitgehe ich bei diesem Meinungsfreiheit, wie schnell das unter die Räder kommen würde. Also ich finde, der Begriff Meinungsfreiheit ist teilweise extrem gedehnt worden. Also es gibt dann eben auch Beiträge. Also das ist ja genau das, was dann auch solche Leute tun, die andere beleidigen. Sie sagen, ja, wieso ist doch meine Meinung? Das ist doch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist ein, da haben sich Sachen verschoben, Begriffsdeutung meiner Ansicht nach, auch was der Begriff inflationäre Benutzung des Begriffs Zensur angeht beispielsweise, halte ich auch für fragwürdig. Ich teile auch die Beobachtung, dass die Diskussionen manchmal hilflos sind, gerade aus der Politik. Ich spreche jetzt aber für Medien. Ich sehe es eigentlich derzeit eher als Chance, muss ich sagen. Also jetzt aus medialer Sicht. So, wenn ich mir das anschaue, gefährden Fake News und Bots die Programmqualität? Klar, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir die Sachen einfach übernehmen, auf jeden Fall. Wenn wir irgendwelche falschen Zitate aus dem Netz einfach übernehmen und im TV-Duell vorlesen, dann gefährdet das garantiert unsere Programmqualität. Wenn wir uns aber rückbesinnen auf unsere Aufgabe, nämlich tatsächlich genau zu beobachten, was passiert, welche Diskussionen finden gerade statt, was bewegt die Leute, dann ist das auch nicht nur, und die Sachen gegenrecherchieren. Und zum Beispiel, wenn jetzt Döpfner und viele andere davon sprechen, das ist Staatsfunk, dann würden wir einfach mal erklären, da sitzen wir gerade dran, was ist eigentlich Staatsfunk? Ganz einfach, das kann man Telekolleg Medien nennen, das kann man Faktenfinder nennen, das ist eigentlich relativ egal, wie man das nennt. Aber da müssen wir hin, dass man dann eben auch diese Begriffe, die gesetzt werden, untersuchen. Und ich glaube, auch nur dann versteht man dieses Phänomen Fake News, denn das ist ein Symptom, es ist nicht die Ursache. Und die Fake News, und da gehören dann auch wieder Hassinhalte mit rein, Das sind ja, die sind Teil einer größeren Erzählung. Ich glaube, momentan ist der Begriff Framing angesagt. Man kann es Narrativ nennen, Erzählung, Ideologie, was auch immer. Nur dann funktionieren solche Fake News, wenn jemand etwas verbreitet, was ein bestimmtes Milieu sowieso hören will, um sich selbst zu bestätigen in der eigenen Weltsicht, dann funktioniert das. So, und ich glaube, so müssen wir dieses Konzept verstehen, um dann eben auch, es bringt nichts, einfach jetzt nur gegen einzelne Fake News vorzugehen und die zu löschen und so, das hat noch nie funktioniert. Das hat auch nicht funktioniert mit der Musik, die Musikindustrie zum Beispiel, die dann versucht hat, irgendwelche Tauschbörsen. Das hat auch nicht den Untergang der CDs verhindert, beispielsweise. Also so ähnlich ist es ja jetzt eigentlich. Eine Fragmentierung sozusagen auch von Meinung, von öffentlichem Diskurs. Und ich glaube, da müssen wir andere Wege finden. Und ich finde eigentlich die Diskussion und diese Entwicklung, die ich im Journalismus sehe, die finde ich ganz ermutigend. Also da bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Auch was Herr Frey gesagt hat, wo ich ihm zustimmen würde, dass Qualitätsmedien eher an Bedeutung wieder gewinnen und dass auch Nutzer und Zuschauer und Leser erkennen, was eigentlich wichtig ist daran, beispielsweise eine Zeitung zu lesen. Nämlich, dass ich zwar auch eine Art Filterblase habe, aber eine etwas weiter gefasste als mein Facebook-Stream. Natürlich bekomme ich auch einen Ausschnitt von dem, was die Redaktion für wichtig erachtet, aber das ist schon etwas breiter gefasst. Und dass ich einfach auch mit Themen konfrontiert werde, die mich nicht sowieso schon die ganze Zeit beschäftigen und dass ich das auch als eine Art Realitätscheck für meine eigene Wahrnehmung also begreife und benutze. Und von daher glaube ich, so auf dem journalistischen Feld sind wir auf einem ganz guten Weg. Ich muss zugeben, im politischen Bereich möchte ich auch nicht tauschen. Also da wüsste ich auch nicht so genau, wie es da konkret weitergeht.
Tabea Rüssner, möchten Sie tauschen, sozusagen wieder in die andere Richtung? Sie waren ja auch mal
Journalistin.
Ich war ja
mal Journalistin und vermisse den Beruf manchmal sehr. ich meine, die Medienpolitik, die steht vor einigen Herausforderungen mit diesem neuen digitalen, mit der digitalen Welt, darauf manchmal Antworten zu finden. Sie sagen, das ist hilflos. Es ist vielleicht auch eine behutsame Zurückhaltung, weil man eben nicht vorschnell handeln will. Und dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz beispielsweise haben wir natürlich auch kritisiert, weil die Gefahr besteht, dass eben viel aus dem Netz genommen wird und es eben kein Verfahren dafür gibt, beispielsweise wie etwas wieder eingestellt werden kann. Ja, insofern ist das vielleicht auch nicht der richtige Weg. Was ich mir wünschen würde und wo ich aber leider wahrscheinlich wieder nicht dran beteiligt sein werde, weil das immer auf Regierungsebene ist, das ist diese Bund-Länder-Kommission. Naja, wir können uns vielleicht dann hinterher nochmal über Koalitionsverhandlungen austauschen. Aber es ist ja auf Regierungsebene, und ich glaube, Staatsministerin für Kultur und Medien werde ich wahrscheinlich nicht, obwohl ich das sehr attraktiv fände. Aber die Bund-Länder-Kommission auch nochmal in diesen Feldern weiter voranzubringen. Also Sie sagten eben, Google zu beobachten, die Frage, wie funktionieren bestimmte Algorithmen, wie kann man sowas möglicherweise überprüfen, weil die Gefahr des Missbrauchs ist ja gegeben. Ja? Und gerade durch diese großen Konzerne, die eine große Reichweite und einen großen Marktanteil haben und damit natürlich auch eine Meinungsmacht darstellen. Und auf diese Fragen hat aber die Bund-Länder-Kommission in den vergangenen 4 Jahren eben auch keine Antwort gehabt, beziehungsweise wollten es auch nicht so richtig. Sie haben einige Themen, sind sie angegangen, aber andere wieder nicht. Und ich glaube, damit muss sich die Medienpolitik tatsächlich die nächsten 4 Jahre nochmal auseinandersetzen. Ja? Und das aber vor allen Dingen mit der Bund-Länder-Geschichte. Wenn ich mir angucke, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das hat mich auch so geärgert, da kommt dann halt der Justizminister um die Ecke und denkt, jetzt müssen wir ja schnell was machen. Dabei hat man sich eben in der Bund-Länder-Kommission ja durchaus mit diesen Themen schon auch befasst. Ja? Und die Länderkompetenz ist da gar nicht mit eingeflossen. Jetzt hat man das Bundesamt für Justiz aufgeblasen. Und die Gefahr, der Staatsferne, die ja nun gegeben sein soll, dass die unterlaufen wird, finde ich, ist schon gegeben und das muss man sehr kritisch betrachten. Also es gibt ja auch schon die ersten Ankündigungen, dass man das Gesetz ändern wolle in der nächsten Wahlperiode. Die Länder waren ja sehr zurückhaltend in ihrer Kritik bei dieser Diskussion um dieses Gesetz. Vielleicht kommen sie ja jetzt auch mal aus den Hufen und schaffen es da tatsächlich noch mal einen Anlauf zu nehmen.
Herr Schneider, haben Sie eine Erklärung dafür, warum trotz ja offensichtlich doch dringend bestehenden Handlungsbedarf wir meinetwegen immer noch diesen von Ihnen ja zu Recht beklagten, zersplitterten Zuständigkeitsbereich haben? Sie sind als Landesmedienanstalten manchmal zuständig, manchmal sind es immer noch Regierungspräsidenten oder andere Institutionen. Warum schafft man nicht da wenigstens eine Vereinheitlichung?
Also wir haben das adressiert. Wir sind Gott sei Dank jetzt schon 13. Wir gehen auch davon aus, dass einfach das Faktische das notwendig macht. Wenn ich eine Einrichtung habe, die auf im schlimmsten Fall auf 16 verschiedene Einrichtungen verteilt ist, kann ich nicht agieren. Also wir müssen ja, wenn wir es national, also wir müssen es zumindest national hinbringen, wenn wir es nicht europäisch hinbringen, müssen diese Fragen auch mit sortieren. Also da bin ich relativ zuversichtlich. Möglicherweise ist immer Machtverlust damit verbunden oder Zuständigkeitsverlust damit verbunden. Aber das müssen die drei Länder, die noch übrig sind, müssen das halt intern klären. Also da hoffe ich, dass die Diskussion und diese Bedeutung, dass das auch zunimmt. Das zweite Thema, was wir uns wünschen, Sie haben das kurz angesprochen, dass im Rundfunkstaatsvertrag geregelt ist, wer journalistisch redaktionell arbeitet, dessen Qualitätsanspruch kann auch überprüft werden, gilt für Rundfunk, gilt auch für Online-Angebote etablierter Presseunternehmen, da ist der Presserat zuständig. Aber wenn jetzt neu etwas entsteht mit, sagen wir mal, mit hohen Abozahlen, jetzt nehmen wir mal bewusst mal Breitbart oder jemand anders her, da ist bisher nicht geregelt. Also das ist eine Lücke, sagen wir mal, die halt vor 5, 6 Jahren nicht in der Brisanz da war. Aber da, glaube ich, muss noch nachgearbeitet werden. Ähnlich, wie Sie haben es angesprochen, im Bereich Streaming, als der Rundfunkbegriff und die Rundfunklizenz diskutiert wurde, war halt das kein Thema. Aber auch da weiß ich, dass in der Rundfunkkommission darüber diskutiert wird, über qualifizierte Anmeldepflichten, weil eines ist schon klar, ich bin ganz bei Ihnen, was offline verboten ist, muss auch online verboten sein und was offline geahndet wird, muss auch online geahndet werden können. Das widerspricht sich jetzt mit der Anonymität. Also ich kann mich ja locker darüber beklagen, dass Hass und Volksverhetzung kann verfolgt werden. Nur wenn ich nicht weiß, wer diese Volksverhetzung betreibt, wird es halt schwierig, das zu ahnden. Und dann sind die Debatten, reicht dann löschen oder sperren oder was kann man tun, um das wenigstens wegzunehmen. Also wenn es einfach wäre, hätten wir schon die Gesetze. Es sind halt viele Werte und Güter, die ineinander greifen und das eins zu eins abzuschichten und sauber zu definieren, ist halt eine Schwierigkeit.
Das heißt, Ihre klare Botschaft ist, die bestehenden Gesetze reichen nicht aus, wir brauchen dann noch was Neues.
Die Gesetze, also, ich spreche jetzt nicht von den Gesetzen, die reichen nicht aus, sondern man muss in den Gesetzen neue Bereiche halt nochmal abdecken und Antworten darauf finden über Entwicklungen, die halt die letzten 5 Jahre oder 10 Jahre stattgefunden haben. So grundlegende Fragen dauern halt in Länderabstimmung, geht halt nicht in einem halben Jahr, sondern das dauert halt auch eine gewisse Zeit.
Frau Hirschel, wäre sowas wie die komplette Aufdeckung von Anonymität überhaupt technisch zu leisten?
Nein, es ist auch absolut nicht wünschenswert. Aber es ist auch nicht das Ziel, das wir brauchen, um, sag ich mal, miteinander umzugehen. Letztendlich ist es hier eine Diskussion, die zwar mit neuen Medien geführt wird, aber ein relativ altes Thema angreift. Wir treiben gerade, um mal im Bild zu bleiben, eine alte Sau durchs Dorf unter neuem Namen. Das Ganze, was unter Hate Speech zusammenzufassen ist, was unter diesem Hassgehabe ist, gibt es schon seit Jahrzehnten. Jeder, der, sag ich mal, mehr aus dem Bereich Technik kommt, der sich mit IT befasst, kennt diese Problematik unter dem Namen Trollmanagement. Es ging los wirklich in den 90ern, als langsam die Internetforen hochkamen. Da wurde diskutiert, es war wunderbar und plötzlich ging die Sache los, Menschen wollten Diskussionen stören, die haben entweder die Leute schwerst beleidigt, andere Themen reingepusht, was tut man jetzt dagegen? Und da ging es dann auch los, muss ich jetzt einen Klarnamen angeben, wenn ich in ein Forum möchte oder nicht? Ist das notwendig? Und da gibt es eben Mechanismen, damit umzugehen. Und wenn wir, sag mal, diesen anderen Blick einfach mal jetzt auf die Medienlandschaft anwenden, haben wir bereits, sage ich mal, zumindest mal nicht fertige Lösungen, aber Ansätze, die man einfach auch führen kann. Man muss nicht alles mit sich zum Beispiel machen lassen. Es bedeutet zum Beispiel nicht Meinungsfreiheit, jemand seine hetzerischen Reden minutenlang durchführen zu lassen und ihn auch dann noch quasi als Belohnung noch zusätzliche Aufmerksamkeit zu geben. Ich muss, wie es der Herr Frey gesagt hat, nicht über jedes Stöckchen springen. Ich kann denjenigen seine Meinung sagen lassen, kann dann ganz klar sagen, das ist die Meinung des Herrn so und so, weil er gehört zum Beispiel zu dieser Kategorie Personen. Und dann darf aber auch der Nächste reden. Ich mache keine 5 Sondersendungen drüber. Ich verbiete ihm auch nicht, das zu sagen, aber ich ordne ganz klar ein, wo kommt die Meinung her, wo kommt sie nicht her. Und wenn ich wirklich nicht mehr klarkomme mit der Menge an Hasskommentaren, dass die wirklich meine gesamte Kommunikation zerstören, dass diejenigen, die wirklich noch ruhig diskutieren wollen, gar nicht mehr durchdringen, wie wir es teilweise im Wahlkampf hatten, Pflege, es war kein Thema mehr, es ging gar nicht mehr. Es war überbordend, über Flüchtlinge zu reden. Das war einfach so. Dann gilt der einfachste Grundsatz, den jeder ITler kennt. Don't feed the trolls. Füttert die Trolle nicht auch noch weiter, sonst werden sie größer. Dann ist wirklich die Verantwortung der Medien zu sagen, wir haben, wie es gesagt hat, das Selbstbewusstsein zu sagen, wir reden jetzt nicht über das Thema. Das mag Ihnen wichtig sein, aber alle anderen wollen jetzt über was anderes reden. Und wenn Sie noch unflätiger werden, dann verlassen Sie die Sendung. Und zwar nicht, weil Sie einen Medienskandal machen wollen, aufstehen und das dann in 5 Sendungen erzählen, warum Sie gegangen sind, sondern ich warf Sie raus. Da muss einfach auch mal der Mut sein zu sagen, die Moderatoren haben so eine wahnsinnige Verantwortung. Wir stehen dahinter und lassen auch zu, dass die ihr Hausrecht, sage ich jetzt mal, ausüben. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass das eine Zensur wäre, sondern es ist eine persönliche Entscheidung zu sagen, hier ist die Grenze und jetzt ist aus. Und wenn die klar kommuniziert wird, wenn man sagt, so geht's, aber so geht's eben nicht, kann auch keiner sagen, es ist nicht abgeholt worden, es ist mit mir nicht ausgemacht worden, wo die Grenzen des gesellschaftlichen Konsenses sind. Sondern dann ist es klar und jeder weiß es dann auch.
Das beziehen Sie jetzt aber auf die Medien, wo es noch einen Moderator gibt und wo.
Das sind jetzt die Medien, wo wirklich miteinander, sagen wir mal, im Konsens ist, wo miteinander redet und wo dann auch ausgestrahlt wird.
Aber was ist, wenn es eben keinen Moderator gibt? Was ist, wenn Menschen sich zurückziehen und an gesellschaftlichen Debatten überhaupt nicht mehr teilnehmen, weil dort eine Stimmung ist, ein Umgang miteinander? Ja, das kennen wir ja auch ganz viel, dass sich Leute zurückziehen und damit natürlich eine Meinung sich ausbreitet und stärker verbreitet wird, die eben auch eine Stimmung schon beeinflusst in eine Richtung.
Ja. Also ich kann Sie ganz kurz an einem Beispiel sagen, was passiert ist. Wir haben viele bekannte große Online-Plattformen, wo diskutiert wird, sei es Facebook oder sei es Twitter. Dem Moment, wo das Netzwerkdurchsetzungsgesetz diskutiert wurde, ging es darum, dass diese Medien bereits gesagt haben, Twitter war ganz vorne, wir werden bestimmte Dinge nicht mehr zulassen, wir werden bestimmte Dinge löschen. Der sogenannte Shadow Ban wurde eingeführt, das bedeutet, Personen wurden auf quasi unsichtbar geschaltet. Personen haben das bemerkt, es wurde eine Polarisierung der Diskussion geführt. Diejenigen, die sich, sage ich mal, grenzwertig geäußert hatten, haben sich gegenseitig hochgeschaukelt, wurden dann unsichtbar. Was passiert jetzt? Die Meinung ist ja weiterhin da, auch wenn ich sie nicht sehe. Und die Personen suchen sich einen Weg. Die sind alle abgewandert, woanders hin. Wer es schon mal gehört hat, gab.ai. Gabay hat damit geworben. Bei uns kann man sagen, was man will. Bei uns gibt es die offene Rede, bei allen anderen nicht. Und das gibt dort dann genau diesen Eindruck, hier darf ich, woanders werde ich dann zensiert, wie auch immer. Und dann bekommen wir wirklich diese bösartige Filterblase, wo Menschen, die genau diese radikalen Meinungen vertreten, aufeinandertreffen und nicht mehr auf die breite Gesellschaft. Wo die gesamte Diskussion einen Sprung in eine Richtung macht, aber auch gar keine Widerworte mehr kriegt. Weil wer, sage ich mal, mittig orientiert ist, möchte dann auf dem Niveau gar nicht mehr diskutieren.
Das sagt, aber was ist denn dann Ihre Lösung?
Die Lösung ist letztendlich, ich zitiere, wer es gesagt hat, manche Dinge muss man einfach aushalten. Und klar auch darstellen, es ist nicht strafrechtlich, aber es ist reiner Hass. Es ist einfach nur purer Hass, dem wir keinen Vorschub leisten, den wir klar als solchen benennen und gut. Und wenn es strafrechtlich relevant ist, wird es ganz klar online und offline dann auch so behandelt. Wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen. Die Online-Welt und die Offline-Welt sind letztendlich dasselbe. Ob ich jetzt ein Medium benutze oder es jemand ins Gesicht sage, ich traue mir es vielleicht, wenn ich denjenigen in die Augen schauen muss, aber letztendlich sind die Welten so verwoben, es ist keine Trennung möglich, die Zeiten sind vorbei, die Digitalisierung ist so weit, wir müssen einfach nur daran kommen, die bestehenden Gesetze durchzugehen, wie Sie gesagt haben.
Ja, aber ich muss doch den, der online unterwegs ist, den muss ich doch auch handbar werden. Und wenn er anonym ist und ich nicht nachforschen darf und nicht bekannt werden darf, wer das ist, wie will ich dem strafrechtlich entgegentreten?
Das ist die Frage, was man tun kann. Ich kann zum Beispiel jetzt sagen, wenn es bei Facebook etwas kommt, was Aufruf zum Mord ist, und ich finde tatsächlich nicht raus, wer es ist, was tue ich jetzt? Im Moment geht es jetzt darum, dass man sagt, wir machen eine Netzsperre. Dass die technisch Blödsinn ist, sind wir uns hoffentlich einig. Dass solche Dinge verschwinden müssen, sind wir uns auch einig. Aber das darf nicht passieren, dass wir das auslagern an Privatunternehmen und denen dann sagen, wenn es nach 7 Tagen nicht verschwunden ist, dann zahlt ihr gefälligst Strafen. Weil dann haben wir irgendwann eine automatisierte Löschung, die will keiner, wirklich keiner. Weil dann steckt nur noch das Geld dahinter. Und das wäre einfach traurig. Das darf nicht die Lösung sein.
Also, wir müssen die Gesetze einfach... Es klingt mir so ein bisschen zu sehr nach so einer Idealisierung des Jetzt-Zustandes. Ne? Also Facebook als Diskussionsplattform ist so intransparent, wie es gerade geht. Da werden jetzt schon verschwinden Sachen, da werden mir Sachen angezeigt, die Facebook dann irgendwie durch einen Algorithmus dann wieder rausgeholt hat, weiß der Kuckuck was. Also das ist nicht so verteidigenswert, dass man sozusagen in dem Sinne... Da liegt jetzt die Meinungsfreiheit, da ist so der Gral der Meinungsfreiheit begraben. So, das ist, ja. Ne, das kam jetzt so, das wirkte jetzt für mich ein bisschen so. Wir haben schon ein riesengroßes, massives Problem damit, dass in einer neuen Öffentlichkeit, das ist eine Teilöffentlichkeit, dass dort eine Kultur des, oder Unkultur des Hasses herrscht, so wie man es auch immer nennen will, dass sich viele Menschen dort überhaupt nicht mehr zu Wort melden, besonders Angehörige von Minderheiten, Frauen, so diese krasse verbale Gewalt gegen Frauen ist ja eigentlich das, was am meisten auffällt. Und ich finde, zu sagen, ja, dann muss man die halt nicht weiter beachten oder so, das ist zu einfach und das funktioniert auch nicht. Wir haben zum Beispiel, wenn wir Formate machen, die ARD oder ZDF bei YouTube, da werden Hashtags von diesem Format, die werden dann gekapert. Innerhalb kürzester Zeit ist das vermüllt. Und da kann keine Diskussion mehr stattfinden. Es wird gekapert und für die jüngere Generation ist das ganz klar mit das Wichtigste, also ist es wohl das wichtigste Medium, wichtiger als Fernsehen. Bräuchte ich jetzt die Fakten, aber ich. Also es ist auf jeden Fall wichtig, darauf können wir uns wahrscheinlich einigen. Und wie gesagt, da ist es mir zu einfach zu sagen, das ist alles tut und bene und wir müssen das nur ein bisschen ignorieren. So einfach ist es meiner Ansicht nach nicht.
Nee, das ist definitiv nicht. Und tut und bene, also da habe ich bei den Piraten wirklich sehr viel Erfahrung, was Trolle angeht. Also das können wir sagen. Es geht im Netz tatsächlich wirklich böse zu. Das brauchen wir gar nicht schönreden. Aber die Gefahr, die wir einfach sehen, ist, die Gesetze sind ja nicht per se alle schlecht. Wir haben auch Punkte im Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die wir loben. Wir sagen, Ansprechpartner, endlich. Endlich muss jedes Unternehmen, egal wo es einen Sitz hat, auch in Deutschland Ansprechpartner bieten. Das finden wir zum Beispiel gut. Dass die Ausgestaltung viel besser sein muss, sind wir uns definitiv einig. Aber wir dürfen die andere Seite nicht vergessen. Wir reden jetzt im Moment einfach nur von irgendwelchen Usern, die irgendwelche Leute beleidigen. Aber wenn wir jetzt ein Gesetz installieren, das komplett ermöglicht, Sachen zu löschen, trifft es eben auch die Medien. Und eigentlich geht es ja heute auch um das Thema die Programmqualität. Und wenn, darum haben wir es ja auch in unserem Programm drinstehen, wir wollen unbedingt, dass festgelegt wird, auch im Grundgesetz, dass kein Journalist gezwungen werden kann, Sachen nicht zu berichten oder in einer bestimmten Art zu berichten. Diese Neutralität müssen wir so tief verankern, dass wir sie nicht verlieren können. Egal, ob wir jetzt meinen, irgendwo noch einen Schutzmechanismus zu brauchen. Wir müssen die Medien so separat geschützt stellen, wie es nur irgendwie geht. Letztendlich sind sie unsere moralische Instanz, auf die wir uns verlassen müssen. In dem Moment, wo wirklich dieses Image allein schon angekratzt wäre, dass man der Sache nicht mehr vertrauen könne oder dass Sachen nicht neutral berichtet werden, ist das eine viel größere Gefahr für die Demokratie als irgendwelche Leute, die Hass absondern.
Was meinen Sie mit Medien?
Grundsätzlich einfach Zeitungen, Nachrichten, wirklich die großen Sendeanstalten, wo man sagt, öffentlich-rechtlich finanzierte Medien.
Aber wir sprechen ja jetzt eigentlich von sozialen Netzwerken.
Richtig, genau.
Von YouTube, und von...
Genau, die Verbindung ist so eng. Zum Beispiel, ich sage, ARD beginnt zu twittern, über ein Programm, live. Wenn es dumm läuft, setzt man vielleicht sogar einen Azubi hin. Das wäre der Super-GAU. Was passiert, wenn er was Falsches sagt? Es fällt auf die gesamte ARD zurück oder das gesamte ZDF. Und nachher heißt es, die Öffentlich-Rechtlichen haben hier Blödsinn gemacht oder sind vielleicht ausfällig geworden, weil sie beleidigt worden sind. Und wo ist dann die Neutralität der großen Berichterstattung noch? Die verlieren wir dann. Das ist einer der Grundpfeiler der Demokratie, die wir nicht verlieren dürfen. Und da die sozialen Medien komplett auszuklammern, ist einfach falsch. Weil eben auch die großen Medienhäuser dort mitarbeiten, dort mitmischen. Aber die Verantwortung ist so groß, da müssen wir verdammt aufpassen, da einfach nur reinzugreifen mit ein paar Gesetzen.
Das ist
gefährlich.
Glaube ich, einerseits richtig. Auf der anderen Seite, wenn ich mal ganz kurz aus meiner Rolle als Moderator rausfallen darf, wir haben auch in einem großen Kanal der ARD berichtet, dass die NPD verboten ist, wie viele andere Medien auch, wo eben dann der Wunsch des schnellen Seins der Falter der Klamotte war in dem Fall. Zum Glück hat es nicht so wahnsinnig an der Glaubwürdigkeit gekratzt. Also ich glaube, da ist das Konto zum Glück noch gut gefüllt, aber es muss natürlich daran gearbeitet werden, dass es eben auch gefüllt bleibt. Verstehe ich Sie denn richtig, dass Sie dann sagen, YouTube, Facebook und so weiter, sind dann aber auch Medien nach ihrer Definition und müssten dann, ganz egal, woher dann die konkreten Inhalte kommen, sich den gleichen Gesetzmäßigkeiten und Aufsichtspflichten unterwerfen, wie sie eben meinetwegen für den öffentlich-rechtlichen, aber selbstverständlich auch für den privaten Rundfunk herrschen.
War das mich? Ja. Nein, wir sagen, es muss einfach nur klar definiert sein, wo kommt meine Quelle zum Beispiel her. Ich kann natürlich sagen, ich möchte schnell sein. Ich habe ein Online-Team, das soll sofort, nachdem eine Nachricht über Facebook oder Twitter gelief, soll das die auch kommentieren. Aber da muss ich auch klar sagen, wir sind nicht Primärquelle. Es kommt aus dieser Quelle. Wir können noch nicht verifizieren, ob das so passiert ist. Aber wir informieren schon mal darüber, dass die Nachricht in der Welt ist. Weil wenn es 5-mal über die sozialen Medien gelaufen ist und keiner kommentiert es, sage ich mal, in den Nachrichten, heißt es ja wieder Lückenpresse, wie wir heute gehört haben. Das wollen wir ja nicht. Aber wirklich klar zu sagen, wir haben es noch nicht nachrecherchiert, das passiert, aber das ist eine große Nachricht, die auch wirklich große Wellen schlägt. Mhm. Die teilweise größere Wellen schlägt als eben eine normale Nachrichtensendung.
Auch die Gänsenquelle YouTube. Steht dann bei der Tagesschau immer.
Nein, Quelle Steffen Grimberg, ich muss das richtig stellen. Wir haben nicht gemeldet, dass die NPD direkt verboten wurde bei tagesschau.de.
Nein, das war richtig. Das war das erste.de.
Um ja, genau. Und,
das ist aber alles ARD.
Ihr habt viel zu viele.
Aber das ist genau das Stichwort, auf das ich noch hinauf wollte, wenn ich nämlich jetzt eben eine Lobhudelei über den Weg des Journalismus gehalten habe. Da muss ich dann doch auch ein bisschen einschränken, dass nämlich das Thema Währung, Geschwindigkeit. Da haben wir festgestellt, bei dem TV-Duell, bei den ganzen Sendungen, da gab es ja sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, jetzt nicht nur öffentlich-rechtlich, sondern auch in den Medienhäusern, bei den Verlagen, die sich dieses Live-Fact-Checkings verschrieben haben. Das heißt, dass man in Echtzeit direkt anfängt, irgendwelche Aussagen zu widerlegen, zu verifizieren, zu falsifizieren und das aufzuschreiben. Und das ist auch eine Lehre, die wir aus den vergangenen Monaten doch sehr stark mitgenommen haben, dass das der absolute Irrweg ist. Also dass Recherche braucht Zeit und die Realität ist komplex. Und Kanzlerin Merkel ist sehr gut vorbereitet, was solche Duelle angeht. Denn wenn man es dann nochmal durchhört, dann hat sie doch nochmal irgendwo einen Relativsatz eingeschoben. Und dadurch wird ihre gesamte Aussage wiederum richtig, auch wenn es kein Mensch beim ersten Mal versteht. Also das ist auch etwas, was eben auch eher für diese These spricht, dass Qualitätsjournalismus an Gewicht gewinnt, dass dieses immer schneller, einfach nur Copy und Paste, Steuerung C, Steuerung V hier, das Zeichen unter Nachrichtenjournalisten, unter Online-Journalisten, dass das nicht funktioniert, sondern dass wir uns wirklich darauf besinnen müssen, ja, Steine in diesen Nachrichtenstrom zu legen und dass das die Zukunft sein muss, auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der, und das wäre auch noch ein Thema vielleicht für heute auch sehr stark unter Beschuss steht, was glaube ich auch, was vorhin anklang und für uns glaube ich auch eine Riesenherausforderung ist.
Jetzt kommt noch Herr Schneider und dann nochmal Frau Rösner und dann, meine Damen und Herren, sind Sie dran mit Ihren Fragen und Anregungen. Wir freuen uns drauf, da schon mal als kleine Vorwarnung. Erst Herr Schneider, dann Frau Rösner.
Also ich hoffe, dass bei ARD nicht die Aussage getroffen wird, wie offensichtlich beim ZDF, dass wenn die Wahl vorbei ist, dann hören wir wieder auf mit dem Verifizieren.
Recherchieren.
Also das hat mich echt geschockt, weil wir kein Geld dafür haben. Also bitte, dann macht halt einen Sokowin weniger und macht was anderes weniger. Also das kann doch nicht der Anspruch des Öffentlich-Rechtlichen sein. Dann, mein Gott, dann wird schon irgendein anderer überprüfen. Also das wird eine der wichtigsten Aufgaben der Öffentlich-Rechtlichen sein, dass das, da gebe ich Ihnen ganz recht, was gemeldet wird, dass das auch stimmt.
Ich muss die Kollegen einmal kurz in Schutz nehmen. Die recherchieren, glaube ich, auch so. Also das war jetzt nochmal ein extra Projekt.
Ja.
Das ist jetzt kein Einzelfall, das recherchiert wird.
Das will ich nicht sagen. Aber wenn ich das eingerichtet habe, nur während der Bundestagswahl und dann ist offensichtlich nicht mehr so wichtig, dann habe ich ein ungutes Gefühl. Und wenn ich das noch mit Finanzierungsproblemen verbinde, das wollte ich nur damit sagen. Also Gott bewahre, ich will da also kein Vorwurf mitmachen. Ich wollte es nur mal mit angebracht mit haben. Weil ich glaube, der Anspruch der Menschen, die für ARD und ZDF auch Gebühren entrichten oder Beiträge entrichten, der ist schon da, dass man sich drauf verlassen kann. Was mich, jetzt sage ich es mal nicht bedrängt, aber wo wir achten müssen, das war so eine kleine Zwischenfrage, wen erreiche ich mit den Öffentlich-Rechtlichen? Habe ich die AfD-Wähler in Toto erreicht, dass die das auch gehört haben, was gemeldet wurde? Wo bewegen sich Menschen? Also wir wissen, dass selbst bei den sozialen Medien sagen 81%, wir glauben den klassischen Medien bei unserer Befragung mehr als den sozialen Medien. Aber das heißt auch 19% glauben den sozialen Medien mehr als den klassischen Medien. Also das sind alles Themen, wo wir sicher am Anfang von Diskussionen mitstehen, was aber ganz entscheidend sein wird, wenn man diesen Demokratieauftrag, den auch Medien, den auch die öffentlich-rechtlichen Medien besondererweise mit haben, wenn man denen gerecht werden will.
Ja, Herr Reusner.
Ja, ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, ob wir eigentlich am Thema vorbeireden, weil die Frage ist ja tatsächlich, welche Wirkungen haben gezielte falsche Meldungen. Ja? Und wir haben im Wahlkampf schon gemerkt, dass es bestimmte falsche Behauptungen, falsche Fakten gab, die so gestreut wurden, dass sie überall weiter transportiert wurden. Ja, weil sie nicht sofort. Ja, zum Beispiel die Frage, dass die AfD immer behauptet hat, jetzt habe ich den Namen nochmal genannt, aber von denen kommt das natürlich ganz häufig, zum Beispiel was die Grenzwerte der Stickoxide innen und außen in den Räumen und außen den Räumen, also auf der Straße bedeuten. Da wurde immer gesagt, die Grenzwerte seien ja viel, viel höher in den Innenräumen und deshalb seien diese ganzen Grenzwerte ja totaler Bullshit. Und das dann wieder, also selbst wenn die Faktenfinder das auch eingeordnet haben, das gab es ja auch, ja, trotzdem hat sich diese Meldung so verbreitet, dass man überall damit konfrontiert wurde. Und wenn man sich anguckt, dass zum Beispiel die höchst gerankten Nachrichten, die über Frau Merkel verbreitet wurden, falsche Nachrichten waren. Also es gibt da Statistiken in den letzten Jahr, glaube ich, waren es 3 von 7 und von den letzten 5 Jahren 7 von 10 Nachrichten, wo die meistgeteilten Nachrichten falsch waren, dann finde ich das schon sehr bedenklich. Und da muss man sich schon die Frage stellen, was macht das mit unserer Gesellschaft und welche Auswirkungen hat das auf die politische Diskussion? Und wenn wir dann noch sehen, dass Social Bots eingesetzt werden, von denen wir auch noch relativ wenig wissen, und wenn wir dann noch sehen, dass zum Beispiel gerade bei den Bewegtbildern Erneuerungen sind, dass man heute, und das ist ja die besondere Suggestivkraft, danke, es ist schon spät, der Bewegtbilder da ist, und wenn die inzwischen so gefälscht werden können, dass man praktisch gar nicht mehr erkennen kann, dass das etwas Gefälschtes ist, dann ist die Gefahr der Manipulation für die Zukunft natürlich weitaus größer, und dem müssen wir uns schon stellen. Also wie wird unsere öffentliche Diskussion manipuliert? Und dass ich eine Verfechterin auch des Öffentlich-Rechtlichen bin und der eine zentrale Aufgabe haben muss, in der gesellschaftlichen Debatte und eben auch im Internet eine Plattform bieten muss, wo wir möglichst viele einbinden. Aber es gibt nun mal einfach Leute, die verweigern sich dieser faktenbasierten Debatte. Und da haben wir, glaube ich, alle noch keine Lösung drauf, wie wir die ansprechen können.
Ein ehrliches Wort. Jetzt gab es hier schon einige Meldungen. Der Herr in Blau, und ich versuche das jetzt mal mit so einer Art Rednerliste zu machen. Und mit Blick auf die Zeit würde ich bitten, sich möglichst kurz zu fassen und keine großen Gegenstatements oder Mitstatements zu halten, sondern konkrete Fragen hier an Einzelne auf dem Panel zu stellen. Vielen Dank.
Ja, danke. Mein Name ist Hartmut Dornisch, ich bin Blogger. Ich habe eine Frage an die Piratenparteivertreterin. Entschuldigung. Danke. Ich war vor 5 Jahren mal Mitglied bei den Piraten und habe da wüste Sachen erlebt. Da kamen zur Veranstaltung extra Hetz- und Pöbeltruppen, ausgebildete Leute, die da waren, um alles, was zum Beispiel nicht eindeutig feministischer Linie ist, mit sexistische Kackscheiße und ähnlichen Sachen niederzubrüllen, rauszupöbeln, massiv alles niederzumachen. Wir hatten damals wichtige Themen für die interne, für das interne Medium, die Flaschenpost, da ging es damals um Vorratsdatenspeicherung. Und da stellte sich raus, da sitzen heimlich Leute in der Redaktion, die in der Liste nicht auftauchen, die auch nur unter Pseudonym drin zu sehen waren, wo man nicht weiß, wer das ist, die dann sagen, der darf da drin nicht auftauchen, der hat mal was gegen Feminismus gesagt. Ich habe es auf den Mailinglisten erlebt, dass man Mails rausschickt auf die offene Mailingliste an alle und die Mails tauchen nicht auf. Und da stellte sich heraus, da moderiert jemand und man findet nicht heraus, wenn man fragt, man findet nicht heraus, wer moderiert. Ich habe noch nie so eine Zensur erlebt und bin damals nach einem Jahr mit Grausen wieder ausgetreten. Und jetzt setzen Sie sich heute hier hin und erzählen uns einen, man könnte da sagen, was man will und setzen sich hier für Redefreiheit ein. Ist das hier Desinformation, was Sie uns auftischen? Ist das hier Fake?
Danke, dass Sie das jetzt sagen. Ich beantworte das auch sehr gerne.
Ja, danke.
Ich bin seit längerem
Mitglied. Möglichst kurz und genau. Ansonsten würde ich sagen, dann eine Pirateninterne oder Ex-Piraten und noch Piratininterne Diskussion gerne draußen beim Bier. Dass,
ich kann dieses Podiums.
Nee, klar. Aber sie antwortet ja jetzt. Aber ich würde ungern jetzt sozusagen diese Debatte dann in extenso führen.
Ganz kurz und knackig beantworten. Ich bin seit längerem Mitglied. Ich weiß, auf was das abzielt. Ich kenne auch die Problematik, kenne auch die Personen, die das ausgelöst haben. Und ganz ehrlich, das Chaos, das nach der Gründung bei uns stattgefunden hat, nach mehreren Jahren ständig aufgewärmt zu bekommen, die Art und Weise, wie unprofessionell gearbeitet wurde, ständig wieder hören zu müssen, hat nichts damit zu tun, wie wir heute arbeiten. Wir haben einen richtig angestellten Pressesprecher, der ausgebildeter Journalist ist. Wir haben ein Presseteam, das komplett transparent arbeitet. Jegliche Texte können sogar live mitgelesen werden, während sie entstehen. Wir haben da so viel interne Arbeit geleistet. Diese alten Vorwürfe sind wirklich tatsächlich inzwischen perdu. Und ich kann mich hier als Datenschützerin hinsetzen und das auch wirklich offen sagen. Wir haben viel Arbeit geleistet.
So, das lassen wir jetzt so stehen. Dann haben wir Sie bitte zuerst, dann die Dame hier vorne.
Ja, ganz kurz. Thomas Nils, ich würde ja gerne Anja Hirschl im Sinne eigener Großzügigkeit folgen. Aber ich kann es einfach nicht ertragen, diese Social Media mit anderen Medien, für die wir so arbeiten als Journalistinnen und Journalisten, auf eine Stufe zu stellen. Es geht einfach nicht. Ich hatte heute Mittag im Espen-Institut Begegnung mit Howard Dean, der war mal Governor von Vermont und so weiter und Demokratenführer. Und da ging es auch um freie Reden und die Tweets und so weiter. Und der hat, wird jetzt ein bisschen deftig, der sagte, bei uns ist es möglich, Holocaust-Leugnung zu betreiben. Und das wäre nach Ihren Definitionen ja auch möglich.
Nein,
und
das ist strafbar.
Doch, naja, das ist strafbar, aber wenn ich das anonym mache, dann sind wir wieder da und suchen nach dem, der es ins Netz gestellt hat. Konkrete Frage nur ganz kurz, wäre es, verehrter Herr Schneider, oder wäre es denkbar bei anderen, eine Art analog der Stiftung Warentest, eine Stiftung Wahrheitstest zu gründen? Also sagen wir mal, bei wirklich mannigfaltigen Behauptungen, bei denen keine Frau, kein Mann in Deutschland so richtig weiß, stimmt das nun oder nicht? Das mit dem Dieselmotor, das mit der Gerechtigkeitslücke von Martin Schulz und so weiter. Gut, es gibt natürlich viele Medien, die bereiten da mal was vor, die privaten wieder viel weniger als wir. Das reicht doch alles nicht. Also warum nicht eine Stiftung Wahrheitstest, wo wirklich diese im Kern und nicht nur vor Wahlen falsch oder missverständlich dargestellten Begriffe auf den Prüfstand kommen. Und dann kann jeder sagen, wie er wirklich früher gesagt hat, der beste Kühlschrank ist der und der, das hat die Stiftung Warentest gezeigt. Das und das ist richtig. Das meine ich ganz ernst. Wäre das eine Aufgabe der Landesmedienanstalten im Verein? Vielleicht könnten Sie eine eigene Agentur gründen.
Wecken Sie denn jetzt nicht auf schiefe Ideen, bitte, Herr Schneider.
Also das ist, so sehen wir nicht unseren Auftrag, um das mal deutlich zu sagen, weil wir gar nicht bei ARD und ZDF reinschauen dürfen. Da sind wir ja nicht zuständig. Das war jetzt eher ein Scherz. Nein, glaube ich auch nicht. Sondern das ist schon auch vornehme Aufgabe der Journalisten selbst. Also am Beispiel mit Dieselmotor oder anderen Dingen, dass das aufgearbeitet wird. Also dafür, ich sage es mal offen, gibt es ja auch die Gebührengelder und dafür sind auch die Einrichtungen mit da, dass das aufgearbeitet wird. Dann daneben noch eine Stiftung zu machen, die überprüft, ob alles schon geleistet wurde, halte ich interessant, aber ich würde mir den Schuh nicht anziehen.
Gitta Franke-Zöllmer, Verband Bildung und Erziehung und Mitglied der Landesmedienanstalt Niedersachsen. Ich bin sehr froh, dass Sie heute aus journalistischem Gesichtspunkt mit sich auch in die Diskussion gehen und überlegt haben, was denn von der Seite alles verbessert werden kann. Aber glauben Sie wirklich, das reicht aus, wenn wir aus der Ebene nur versuchen, Fake News, Hate Speech zu verringern oder auch wegzukriegen aus dem Netz? Ich glaube, dass unser Blick sehr viel mehr vor allen Dingen auf die Jugend gerichtet sein muss, die ja die hauptsächlichen Nutzer und auch Betreiber dieser Social Media sind danach. Denn wenn ich sehe, dass, Sie haben das ja gesagt, nur 13, so und so viel Prozent eben halt beim ZDF schauen oder eine große andere Menge denn auch in anderen Medien umgeht, dann können wir uns hier alle sehr schnell, glaube ich, einig werden, letztlich danach. Aber erreichen wir damit auch die Mehrheit unserer Bürgerinnen und Bürger? Denn nur wenn wir deren Sichtweise und Haltung verändern können, werden wir ja mit den Maßnahmen, die wir heute diskutieren, Erfolg haben.
Wer möchte antworten?
Also zum Thema Jugend und Falschmeldung und Medienkompetenz. Unserer Beobachtung nach ist das gar nicht unsere Hauptzielgruppe, was jetzt so diese Fake News angeht. Weil die Medienkompetenz, was so dieses Konsumieren von verschiedenen Nachrichten und Quellen gleichzeitig, Jugendliche eigentlich den Älteren deutlich überlegen sind. Die sind das nämlich nicht gewohnt, dass da auch ganz, ganz viel Unsinn steht. Und wenn das irgendwo auf einer Art Internetseite steht, wo ein vernünftiges Logo drüber ist, dann muss es ja irgendwie stimmen. Ich glaube, das schließt sich aber, was Sie sagen, ist natürlich völlig richtig. Medienkompetenz auch in der Schule zu vermitteln, ist zentral. Es schließt sich aber nicht gegenseitig aus mit anderen Maßnahmen. Das sind wirklich mehrere Maßnahmen, die man versuchen muss zu ergreifen. Nur das dauert eben auch alles wahnsinnig lange. Und immer wenn ich mich daran erinnere, an meine Schulzeit, wenn es darum ging, Schule möchte besonders modern sein, da hatte man ein Sprachlabor, da ist alles auseinandergefallen und die Sachen waren schon 15 Jahre wieder alt. Also bis man das übersetzt hat in die Realität, haben wir schon wieder ganz andere Probleme. Deswegen, Medienkompetenz vermitteln klingt immer gut, ist auch immer richtig, aber der Weg dorthin, also da, glaube ich, sind dann auch tatsächlich wir als Öffentlich-Rechtliche wieder sehr gefragt.
Und die Landesmedienanstalten, ja, Herr Schneider.
Also wir haben da gute Beispiele, aber Sie haben das schon angesprochen. Wir haben eine Befragung ja auch durchgeführt, wo informierst du dich? Und da sind die 14 bis 29-Jährigen, sagen, über 50% zur politischen Information nutze ich das Internet. Und das Fernsehen zu 19-20%.
Also ist da ARD und ZDF ja, zum Beispiel mit dabei, ja, im mit Internet?
Da wollte ich jetzt noch sagen, der Blick zur AG. Internet wird halt ausgewiesen auch als fast als Medium. Wissen, dass da Printprodukte drin sind, dass da öffentlich-rechtliche Produkte, da warten wir, dass die AGF uns das mal auseinander nimmt, damit das wir auf Sie diese Zahlen, machen. Ja, weil es echt ein Problem ist, ja, zu sagen, also den Weg Internet nutzen Sie, um sich zu informieren, dass da auch ARD und Funk und ZDF und RTL und alles dabei ist, ist schon klar. Nur wissen wir, dass von den Internetnutzern ein Großteil die Informationsentnahme über soziale Medien mitnimmt. Da kann ich wieder sagen, ja, auch ARD geht in die sozialen Medien mit Nein. Manchmal wünsche ich mir, man würde nicht so oft sagen, wir sind auch auf Facebook und wir sind auch dort und gleichzeitig kritisiert man das, dass da so viel unterwegs ist. Das Thema Medienkompetenz in der Tat eines der wichtigsten Themen. Wir haben das auch gehabt. Quellenanalyse war zwar nicht immer beliebt, aber ein ganz wichtiges Thema in der Schule. Und das muss man halt umsetzen jetzt in die digitale Zeit. Da gibt es Möglichkeiten, wie man auch Quellenanalyse heute betreibt. Ähnlich Modelle, die Sie wahrscheinlich auch mit nutzen. Und als Landesmedienanstalten sind wir da breit aufgestellt an Möglichkeiten, an Angeboten, sowohl was Elternbildung als auch Schülerbildung betrifft. Da kann man immer mehr machen, gar keine Frage. Aber das ist mit bei vielen Landesmedienanstalten mittlerweile die Hauptaufgabe, auch Medienkompetenz zu vermitteln.
Darf ich noch eine Ergänzung dazu machen? Ich gebe ihm ja recht. Aber wir haben eine ganz neue Situation, weil wir Medien selber so spontan nutzen können. Also ich war gestern beim Tag der Deutschen Einheit im Gaffa-Raum zum Beispiel. Also alles, was möglich ist, muss man nicht unbedingt machen können. Also Leute, die zum Beispiel die Rettungskräfte behindern, indem sie gaffen und Bilder machen und diese Bilder auch noch ins Netz stellen. Ja. Wenn ich mir das angucke, was das für eine Dimension ist, das ist fatal. Und selbst die Jugendlichen, das ist zum Beispiel auch die Frage des Bildungsstands, ja, die wissen schon ganz häufig, aber es gibt eben auch welche, die genau diese Verschwörungstheorien oder irgendwelche anderen Gerüchte weit verbreiten. Und selbst die damit aufwachsen und die Gefahren kennen, können sich nicht immer schützen, wenn sie zum Beispiel, ja, meine Tochter hat mir das neulich berichtet, eine Freundin von ihr kam in die große Not, dass sie eine Nacht bei einem Mann verbracht hat, bei einem Jungen, der sie gefilmt hat. Und der das dann auch noch ins Netz gestellt hat. Ja? Wie geht man dann damit um? Man kann sich nicht alleine schützen, aber wie kann man dann in so einer Situation vorgehen? Ich glaube, da haben wir noch ganz viel als Gesellschaft zu lernen, den Umgang mit diesen neuen Möglichkeiten.
Vielen Dank. Bitte schön.
Ja, Michael Funken von der VfF, Mediengewerkschaft und auch Journalist. Können Desinformation und Manipulation in der Berichterstattung verhindert werden, war unsere Leitfrage. Und wir wissen es als gelernte Journalisten, ja klar geht das, durch sorgfältige journalistische Recherche und das dann veröffentlichen. Und da will ich kommen auf den Punkt, ich glaube, Herr Gensing, Sie hatten das am Anfang in der Rede gesagt, Ihr Eingangsstatement endete mit, wir haben zu wenig Personal. Jetzt will ich dieses Lied als Gewerkschafter nicht immer und immer wieder singen, aber ich singe es natürlich. Ja, wir haben zu wenig Personal. Und warum? Weil wir heute nicht nur gegen Desinformation von einem Herrn Rumsfeld angehen oder von irgendwelchen Bildschlagzeilen, denn das hat es doch alles immer schon gegeben. Seit es Presse gibt, hat es das gegeben. Sondern weil durch die neue Medienwelt auf einmal jeder zum Sender geworden ist und wir eine solche Fülle an Sachen haben, das können wir kaum bewältigen. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen die Krux drin, dass die Aufgaben unglaublich viel geworden sind, um dem Herr zu werden. Und gleichzeitig sind wir außerdem auch noch, jetzt kommt der Gewerkschafter, personell unter Druck, ja, und das ist nicht mehr zu stemmen. Und dann zu sagen, lass doch eine Soko weniger machen, das funktioniert natürlich nicht. Warum wir hier nicht diskutieren, wissen Sie selber, zumal es nicht dieselben Leute sind. Also die Soko-Redakteure, die es natürlich gibt, die können nicht die Fakten checken. Das ist doch was ganz anderes. Das ist ein bisschen sehr simpel. Das funktioniert nicht. Aber ich glaube, hier müssen wir eine Lösung finden. Nicht eine Stiftung Wahrheitstest. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Die Pressefreiheit ist eigentlich der richtige Weg. Und jetzt so meine Frage dann, wir sollen ja Fragen stellen, wie werden das hinzukriegen? Müssen wir nicht alle dafür kämpfen, dass es mehr sorgfältige Journalisten gibt, wo auch immer, meinetwegen auch gerne bei ARD und ZDF?
Also ich kann da gerne darauf antworten, was meine Position dazu ist. Ich sehe zum Beispiel die AG-Struktur und Auftrag sehr kritisch, weil das nämlich das Pferd von hinten aufzäumt. Eigentlich müssen wir als Gesellschaft erstmal den Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen nochmal neu justieren, gerade im Hinblick auf diese Fragen, und dann dafür den Finanzbedarf ermitteln, der unabhängig ermittelt wird. So. Und von daher glaube ich, dass dann möglicherweise auch man zu dem Ergebnis kommt, dass man vielleicht auch ein paar Sachen lassen kann, dass man kooperieren kann, aber dass man vor allen Dingen auch die Recherche und die Redakteure richtig ausstatten muss.
Sonst möchte sich niemand dazu äußern. Interessant. Gut. Ich darf zum Glück nicht oder muss nicht. Erst der Herr noch hier vorne hinten und dann bitte Sie nochmal vorne, Frau Hoffmann.
Ja, schönen Dank. Elmar Kramer vom BSTU hier in Berlin. Eine Frage an die beiden ARD-Vertreter rechts und links. Wenn wir über die Frage nochmal sprechen, die dieser Medienkonferenz vorangestellt ist, gefährden Fake News und Bots die Programmqualität, über die wir heute vielleicht doch ein bisschen zu wenig gesprochen haben, möchte ich an Frau Rösner anschließen. Wie sehr juckt es Ihnen in den Fingern, wenn Sie sehen, wie sich Öffentlich-Rechtliche treiben lassen von Gafferbildern oder von Macharten privater Fernsehnachrichten, wenn wir daran denken, dass bei einem großen Anschlag in München, der jetzt nochmal wieder durch die Medien geht, in der Hauptnachrichtenzeit Thomas Roth mit Stefan Aust im Studio steht Georg Maskolo, Entschuldigung, im Studio steht und sie dreimal einen Film von irgendeinem, der von einem Hochhausdach etwas gefilmt hat, auf einem Parkhausdach, versuchen zu kommentieren, ohne einen Ton zu haben, ohne zu wissen, woher die Quelle kommt. Und immer weitersprechen und wir haben keine wirkliche Quellenlage. Einerseits, andererseits gute journalistische Kriterien, wie wenn ich Bilder nachstelle, um eine Szene nachzustellen, weil ich kein echtes Bild habe, das zu kennzeichnen, findet in vielen öffentlich-rechtlichen Sendern nicht mehr so statt. Sehen Sie da nicht auch eine Rolle Ihrer Faktenchecker, zusammen mit den Redaktionen nochmal eine Lanze dafür zu brechen, sauberen Journalismus sicherzustellen? Und dann kann es nämlich sein, dass wir die Frage so beantworten, Fake News und Bots sind eine Chance, die Programmqualität der Öffentlich-Rechtlichen wieder herauszuarbeiten und wieder zu stärken. Und dann haben wir auch eine Chance, gegen soziale Medien, die wir durchaus unterschiedlich betrachten müssen, zu arbeiten mit wirklichen Qualitätsmedien. Und dann kann man auch über Personal wieder sprechen.
Frau Gensing.
Du möchtest nicht so gerne, ich mache.
Ich kann danach noch mal antworten.
Er kann ja auch. So langweilig es ist, ich muss etwas differenzieren. Also die Tagesschau um 20 Uhr lässt sich, glaube ich, was Darstellungsformate und so weiter angeht, nicht sehr stark von einem Zeitgeist treiben. Das ist doch alles sehr klassisch noch vorgetragen. Ob man das so mag, ist eine andere Frage. Das wurde als, ja, oft irgendwie vielleicht auch als etwas schnarchnasig wahrgenommen. Inzwischen wird es wieder eher als Qualitätsmerkmal wahrgenommen, weil es eben nicht so schnell ist. Was solche Live-Strecken angeht, bei Großereignissen, das ist wirklich eine Zwickmühle. Wenn ARD und ZDF nicht live gehen bei solchen Ereignissen, dann ist am nächsten Tag in irgendwelchen Zeitungen große Schlagzeilen zu lesen, Totalversagen der Medien, Öffentlich-Rechtliche, was macht ihr eigentlich mit den Gebühren, wieso berichtet ihr nicht? Aber genau der Anspruch, den man haben muss, dass man nämlich erstmal genau prüft, was passiert ist und was nicht, bringt eben die Situation, dass man dort steht und im Prinzip gar nichts sagen kann. Und das wirkt dann teilweise skurril. Das ist völlig richtig. Das ist eine Zwickmühle. Das sehe ich genauso. Aber es kann nicht das Ziel sein, also da ist dann weniger auch mehr. Und das sind auch teilweise Sachen, die ausprobiert werden. In wie viel Live-Strecke man macht, ob man jetzt eine extra Tagesschau macht. Das sind Sachen, da wird ausprobiert. Und natürlich wird das dann auch intern diskutiert, wenn man sieht, das funktioniert nicht. Aber es gibt diesen öffentlichen Druck. Ihr müsst berichten.
Das ZDF hatte das ganz stark nach Köln. Ne? Da haben die nämlich erst mal abgewartet, weil sie keine richtigen Fakten hatten und hatten dann zu spät darüber berichtet. Dann kam die Kritik, ihr habt nicht berichtet.
Köln ist so eine Art Game Changer. Also Köln hat viel verändert. Was den Druck noch mal angeht, dass man wirklich über Straftaten berichtet, die eigentlich in politischen Nachrichtensendungen nichts zu suchen haben. Also die sonst wirklich strikt regional waren, klassische Kriminalität. Das hat es nochmal geändert. Das sehe ich auch sehr stark an den Nachrichtenagenturen, was wir angeliefert bekommen. Worüber die dpa plötzlich berichtet, groß. Schorndorf, das beste Beispiel. Das ist eine riesengroße Luftnummer letztendlich gewesen, muss man so sagen. Da gibt es, natürlich verändern sich Sachen und das verändert auch die Qualität in den Medien. Also diese Diskussion, die wir haben, natürlich verändert das die Themensetzung. Das war auch schon immer so, dass man versucht hat, Themen zu setzen, die eigenen Themen zu pushen. Das ist auch nicht zwingend, ob man das jetzt Manipulation nennt oder Agenda-Setting. Aber da muss man auch sagen, da war die politische Rechte in den vergangenen Jahren auch einfach extrem erfolgreich, eigene Themen zu setzen. Also was wir im Wahlkampf jetzt beobachtet haben, und da muss ich jetzt nochmal das böse Wort AfD nennen, das sind hauptsächlich irreführende Nachrichten oder falsch benutzte Fotos, Zitate, das kam fast alles von der AfD. Wir haben das auch woanders gefunden. Die Stickoxide zum Beispiel wurden auch von CSU- und FDP-Politikern benutzt, aber hauptsächlich kam das von der AfD. Ich kann da eigentlich nur wiederholen, dass auch die, in der Kollegenschaft, dass wir sehr positive Rückmeldungen haben auf unsere Arbeit und dass viele sehr froh sind, dass sozusagen jetzt mal ein Projekt geschaffen wurde, wo wirklich nur inhaltlich gearbeitet wird, wo es gar nicht darum geht, dass wir ständig neue Formate entwickeln, dass wir jetzt plötzlich auf allen Kanälen sein müssen, sondern dass wir recherchieren und das allen Kollegen einfach zur Verfügung stellen, die es haben wollen und Ansprechpartner sind. Und ich glaube, das muss natürlich der Weg sein. Es liegt nicht in meinen Händen, das so zu entscheiden und das Geld so zu verteilen. Aber auch so eine Stiftung Warentest und so, oder Wahrheitstest, das klingt natürlich sehr hübsch. Ich glaube auch nicht, dass es der Weg ist, sondern ich glaube, das ist öffentlich-rechtlicher Auftrag par excellence. Und da könnten wir uns auch unsere Legitimation, die vielleicht einige in Frage stellen, könnten wir uns auch zurückarbeiten, ganz klar. Und zum Beispiel auch auf unsere Nachbarstaaten verweisen, auf Polen, was passiert, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk zerschlagen wird. Was das eigentlich bedeutet für eine Gesellschaft oder sagen wir gesäubert, politisch wirklich gesäubert. Das ist, glaube ich, etwas, was wir sehr, sehr stark nach vorne tragen müssen. Und wenn wir solche Projekte machen, die inhaltlich arbeiten, damit können wir auch punkten. Das merken wir auch bei den Zuschauern. Und deswegen bin ich sehr fest davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist.
Ich sage ganz kurz, weil ich direkt angesprochen wurde, auch noch drei Worte. Ich glaube, Peter Frey hat davon viel gesagt, was auch die ARD unterschreiben kann. Mehr Transparenz, wie arbeiten wir, was können wir leisten, aber auch, was können wir nicht leisten. Es gibt, da bin ich bei Patrick Gensing, so ein paar Reichweiten-Geschichten, wo dann eben plötzlich Crime-Geschichten oder Unfälle proportional jedenfalls deutlich zugenommen haben. Also so eine schleichende Boulevardisierung, die wir, glaube ich, aber auch in allen Medien verzeichnen können. Schauen Sie sich Ihre klassische Regionalzeitung an oder irgendetwas anderes. Auch da stehen heute Themen drin, die vor, ich sag mal, 20, 25 Jahren zumindest noch nicht titelseitentauglich waren. Und insgesamt, ja, diese Demut, die Peter Frey auch benannt hat, zu sagen, wir gehen mal mit uns selbst ins Gericht. Insoweit, die Formulierung ist ganz schön, es können Fake News und Social Bots und vielleicht auch Wahlerfolge, mit denen man so nicht gerechnet hat oder die man sich so nicht gewünscht hat, natürlich auch ein Anstoß sein, das eigene Handeln noch mal stärker zu überdenken. Und ich glaube, da sind bei allen Sendern und auch in vielen Redaktionen die Botschaften angekommen und es wird nachgedacht und es wird sich was verändern. Jetzt haben Sie noch eine letzte Frage und dann kommt das Schlusswort des Vorsitzenden.
Ja, also die Frage war ja, gefährden Fake News die Programmqualität? Und ich sage jetzt mal, was mir nicht eigenes, sonst nämlich etwas sehr Negatives. Also ich glaube, wenn wir Faktenchecker brauchen, dann ist die Programmqualität eigentlich schon dahin, denn dann haben die Journalisten ihre eigentliche Aufgabe verloren. Denn aus meiner Sicht war das oder ist das eigentlich die Grundaufgabe des Journalisten, Faktencheck zu betreiben. Und wenn wir die dann jetzt brauchen, dann ist ja irgendwas offensichtlich schon total schiefgegangen. Und ich will das aber gar nicht so negativ stehen lassen, denn wenn das denn jetzt so ist, bin ich froh, dass wir jetzt wieder Faktenchecker haben. Und meine konkrete Frage ist, es gibt ja offensichtlich Unterschiede zwischen dem, zwischen der Realität, die in der Menschen leben, die öffentlich-rechtlich und die, sagen wir mal, andere Medien nutzen. Mir ist das selber aufgefallen, wenn man mal sich außerhalb der Berliner Blase bewegt. Ich habe hier und da, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da lebt noch meine Familie, die Gelegenheit, und ich saß in diesem Sommer irgendwann mal unter Freunden und bin mit Informationen konfrontiert worden, die jetzt in meiner Wirklichkeit so nicht vorgekommen sind. Und die Frage, die ich mir dann, bitte? Ja. Und und da will ich hin, ist es, gibt es eine Chance dafür, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich mit diesen Informationen so beschäftigen, dass auch ich mich dann mit den anderen Menschen, die diese Informationen offensichtlich haben, beschäftigen. Also ist es vorstellbar, eine Rubrik zu haben und es muss nicht die Tagesschau sein, obwohl ich mir auch da sprachlich eine Öffnung vorstellen kann, aber sagen, ein Faktencheck. Also was ist eigentlich gerade heute unterwegs, was wir nicht berichten würden, aber wo wir sagen, da würden wir jetzt mal zumindest die Wahrheit drüber verbreiten. Also wäre das eine Variante.
Okay, also auch da möchte ich die Kollegen in Schutz nehmen, was den ersten Teil der Anmerkung angeht. Es gibt Dinge, Es gibt Nachrichten, die lassen sich im aktuellen Betrieb nicht einfach überprüfen. Wenn man in einer Nachrichtenschicht sitzt und da erzählt jemand etwas über Dieselmotoren, das ist so komplex, da braucht man einfach Zeit, um das wirklich zu durchdringen. Die Zeit hat man oft nicht. Also deswegen ist es gut, wenn man Rechercheeinheiten installiert, die sich solcher Themen annehmen und dass man das dann zurückspielt. So, das muss die Zusammenarbeit sein. Das ist gar nicht wichtig, wo das angesiedelt ist. Es ist wichtig, dass man zusammenarbeitet und Zeit hat, dann auch Themen wirklich zu durchleuchten. Im Aktuellen rutschen immer wieder Sachen durch, die man in der aktuellen Schicht nicht so schnell gegenchecken kann. Das ist frontale Berichterstattung und das andere ist Hintergrundberichterstattung.
Außerdem, wenn ich das vielleicht ergänzen darf, das ist ja auch nichts ganz Neues, wenn Sie ein Magazin wie den Spiegel nehmen oder den Stern, da leistet sich nach wie vor eine sehr, sehr große Dokumentation, die jede einzelne Geschichte, die von herausragenden Journalistinnen und Journalisten zum Teil auch in beneidenswert langen Recherchezeiten herangeschleppt wird, die wird trotzdem nochmal minutiös, jedes Faktum muss nochmal belegt werden und ich glaube, alle Kollegen beim Spiegel werden jetzt ein kleines bisschen beleidigt, wenn man ihnen jetzt sagen würde, da ist wohl mit eurer Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit was schiefgegangen, wenn ihr euch eine Dokumentation leisten müsst. Umgekehrt wird ja ein Schuh draus und ich bin da komplett, wenn ich noch mal ganz kurz aus meiner Rolle fragen darf, bei Patrick Gensing, es ist einfach eine neue Form von Arbeitsteilung, die jetzt in den Redaktionen stattfindet, angesichts eben eines sich auch durch die Digitalisierung wandelnden Berufsbildes oder beruflicher Abläufe im Journalismus. Also letztlich Business as usual. Faktenfinder ist dann vielleicht in dem Fall angemessen. Ansonsten sind es einfach Fact-Checker, die hat es im Journalismus schon immer gegeben.
Die Frage nach den Themen finde ich sehr spannend, weil das auch etwas ist, was ich am Anfang andeuten wollte, dass wir uns mit Quellen beschäftigen, die wir sonst eben liegen lassen würden, die wir nicht beachten würden. Da muss man natürlich dann, Stichwort Boulevard, ein bisschen aufpassen, was man macht, was für ein Format. Aber wir sehen, es kursieren irgendwelche Gerüchte, irgendwelche Legenden, irgendwelche Geschichten und die haben auch wirklich eine große Breitenwirkung. Wir kennen das auch, dass wir uns unter Kollegen oder Kolleginnen unterhalten. Am Wochenende war man irgendwie beim Familiengeburtstag und dann kommt Tante Gertrud und sagt, sag mal, wie ist denn das? Wie kriegt ihr denn eigentlich eure Anweisung? So, und dann sitzt man da und denkt, okay, es ist, und die hat das nicht von Social Media, sondern die hat das irgendwo anders her. Und genau das ist auch ein Aufgabengebiet, das ich für so etwas wie Faktenfinder sehe, dass wir nämlich schauen, welche Themen werden tatsächlich auch diskutiert und kursieren in der Gesellschaft und haben eine gewisse Relevanz. Und dann greifen wir das auf, einzelne Legenden, und schreiben, wie es denn vielleicht tatsächlich ist oder nicht ist. Nur dafür braucht man eben Zeit und Personal. Ja. Aber ich finde die Idee gut.
Vielen Dank.